Guten Abend, ihr hört die Hälfte des Äthers auf Radio Lora 97,5 MHz. Am Wochenende läuft viel hier lokal, auch international, und die Radios waren wir dabei. Leider haben wir diese Aufnahme noch nicht arbeiten können, deswegen eine zweiteilige Sendung von der Vernetzung Freie Radios.
Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der Freien Radios. Viel Spaß!
In der ersten Teil, es geht um eine Buchempfehlung, Sprache und Sein. Sprache und Sein von Kubera Gumusai geht der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Die Autorin zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden und nur als solche gehört werden. Wie können wir alle in einer Zeit, die immer harteren, hasserfüllten Diskurse anders miteinander kommunizieren? Kubra Gumusai setzt sich seit Langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, Feminismus, Netzkultur und Fragen gesellschaftlicher Vielfalt. Die Autorin von diesem Beitrag ist Sabine Gärtlin und dieser Beitrag wurde in Stuttgart in FRS gesendet.
Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, dem ich unbedingt mehr Verbreitung wünsche. Deshalb hier eine kurze Beschreibung. Das Buch heißt Sprache und Sein. Die Autorin heißt Kübra Gümüşay oder Gümüşay, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Sie wurde 1988 geboren, studierte in Hamburg und an der Londoner School of Oriental and African Studies. 2011 wurde ihr Blog Ein Fremdwörterbuch für den Grimme Online Award nominiert. Sie war Kolumnistin der Tageszeitung. Die von ihr mitbegründete Kampagne Ausnahmslos wurde 2016 mit dem Clara Zetkin Frauenpreis ausgezeichnet. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, Feminismus, Netzkultur und Fragen gesellschaftlicher Vielfalt. Nach Jahren in Oxford lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn wieder in Hamburg. Sprache und Sein gibt es als Taschenbuch, kostet irgendwie 12 Euro oder sowas von BTB. Und sie beschäftigt sich in diesem Buch mit der Macht der Sprache zwischen den Sprachen. Die Lücke ist politisch, Individualität als Privileg, Wissen ohne Wert, die intellektuelle Putzfrau, die Agenda der Rechten, der Absolutheitsglaube, frei sprechen und ein neues Sprechen. Also wie wirkt sich Sprache aus? Wie bewirken wir etwas in der Art und Weise oder mit der Art und Weise, mit der wir sprechen, welche Wörter wir benutzen, wie können wir überhaupt miteinander sprechen, müssen wir miteinander sprechen und wie kann das gelingen, welche Formen, welche Umstände braucht es, damit man auch mit Menschen sprechen kann, mit denen man sonst keine Berührung hat, wie kann Sprache auch verletzen. Also sie ist für meinen Eindruck eine sehr kluge Frau und analysiert das wirklich treffend, wobei sie auch viele Beispiele benutzt. Also sie hat im Buch vorangestellt ein Zitat von Rumi: Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Ich finde, dass das ganz gut beschreibt, was ihr Anliegen in diesem Buch ist. Ich habe hier ein paar Ausschnitte rausgesucht aus dem ersten Kapitel, die Macht der Sprache. Wenn Sie eine andere Sprache neben der deutschen sprechen, dann fallen Ihnen mit Sicherheit zahlreiche Begriffe ein, die Phänomene, Situationen oder Gefühle beschreiben, für die es im Deutschen keine exakte Übersetzung gibt. So beschreibt das japanische Wort Komorebi das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert. Gurfa, ein arabisches Wort, steht für die Menge an Wasser, die sich in einer Hand schöpfen lässt. Das griechische Wort Meraki beschreibt die hingebungsvolle Leidenschaft, Liebe und Energie, mit der sich jemand einer Tätigkeit widmet. Und kennen Sie diese Situation? Sie sind unterwegs in einer fremden Stadt. Jemand gibt Ihnen eine Wegbeschreibung. Sie hören aufmerksam zu und kaum, dass Sie loslaufen, haben Sie die Beschreibung wieder vergessen. Es gibt im Hawaiianischen ein Wort dafür, Akihi. Und es gibt das türkische Wort Gurbet. Es war vor Jahren, ich lebte damals in Oxford, Großbritannien. An einem Festtagsmorgen hörte ich einen Radiobeitrag über das Bayram-Fest in Deutschland. Der Sprecher erzählte von Vätern, die sich im Morgengrauen auf den Weg in die Moschee machen, von der Aufregung, die in den Häusern herrscht, den letzten Vorbereitungen für das gemeinsame Frühstück und den Kindern, die in ihren neuen Kleidern und mit frisch gekämmtem Haar erwartungsvoll um die Geschenktüten herumtanzen. Die vertrauten Geräusche aus dem Radio erfüllten unsere Küche und ich spürte zum ersten Mal, seit ich im Ausland lebte und durch die Weltgeschichte reiste, die Leere, die dabei entstanden war. Ich merkte, dass mir die vertrauten Menschen fehlten. Meine Eltern und Geschwister, meine Großeltern, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins. Die Eltern der Gemeinde, die mich jedes Mal fest an sich drückten und davon erzählten, wie ich als Kind gewesen sei und wie schnell die Zeit doch vergehe. All die Menschen, die mich liebten, einfach so. Ich trauerte um ihre Abwesenheit. Doch eigentlich waren nicht sie abwesend, sondern ich. Ich war fort. Ich lebte im Gurbet. Gurbet ist einer der vielen Begriffe, für die ich im Deutschen keine einfache Übersetzung finde, so wie ich umgekehrt manche auf Deutsch formulierte Gedanken in keinen einfachen türkischen Satz fassen kann. Manchmal will ich doch im Türkischen sagen, ich will mein immer wiederkehrendes Fernweh erklären oder die Schadenfreude. Für jeden dieser Begriffe brauche ich in der Übersetzung ganze Sätze, bis mein Gegenüber ansatzweise versteht, was ich gedacht, gemeint oder gefühlt haben könnte. So leben manche Gefühle nur in bestimmten Sprachen. Sprache öffnet uns die Welt und grenzt sie ein im gleichen Moment. Wilhelm von Humboldt sagte einst, in jeder Sprache liege eine eigentümliche Weltsicht. Wenn dem so ist, wie sehr unterscheidet sich dann die Weltsicht von einer Sprache zur anderen? Dass unsere Sprache, also nicht nur Worte, unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst, ist nicht mehr strittig. Die Frage, an der sich die Geister scheiden, ist, wie sehr beeinflusst die Sprache unser Wahrnehmen und Denken? Soweit also ein erster Abschnitt aus Sprache und Sein von Kübra Gümüşay. Und das war jetzt aus dem ersten Kapitel, das noch relativ unpolitisch ist. Aber sie wird dann im weiteren Verlauf des Buches sehr politisch, ja, auch feministisch. Und man hat es da schon gemerkt, sie hat ungeheuer viel gelesen und zitiert auch sehr viele Quellen. Das Kapitel Die Agenda der Rechten. Immer stärker bestimmen Rechte, worüber wir reden. Sie diktieren die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen. Sie diktieren die Form, in der wir uns miteinander beschäftigen. Sie errichten eine Diktatur der immerwährenden Wiederholung, bis wir das glauben, womit sie uns beschäftigen. Bis wir uns selbst vergessen. Es passiert schleichend. In einer veränderten digitalen Welt, in der die alten Regeln des politischen Diskurses nicht mehr greifen, büßen wir unsere Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit ein. Denn die Kontexte, in denen wir jeweils andere Facetten unserer Persönlichkeit ausleben, Arbeit, Freundinnenkreise, Freizeit, Familie, verschmelzen zu einem einzigen Raum und die verschiedenen Aspekte unserer Persönlichkeit erstarren zu einer einzigen Identität. Was wir öffentlich schreiben, teilen und tun, kann von der Familie, dem Arbeitsumfeld, den Freundinnen, den Bekanntschaften und Fremden gelesen werden. Wie aber können unter den Bedingungen der digitalen Öffentlichkeit das Kindische und das Reife in uns, das Verletzliche und Selbstbewusste, das Professionelle und Schwache, das Rationale und Irrationale zugleich existieren, wenn es kein Vergessen gibt, wenn alles für immer auffindbar bleibt, als wäre unsere Vergangenheit auch unsere Gegenwart. Wie können wir unser Selbst noch gestalten, wenn wir in der Identität gefangen sind, die der Spiegel des Internets uns zeigt? In dieser neuen Welt der Unfreiheit wächst eine polarisierte Diskurskultur, die kaum Raum für Positionen jenseits des Lagerdenkens lässt. Das Internet kehrt die hässlichen Seiten unserer Gesellschaft sichtbar hervor. Es macht den Hass sichtbar, der zuvor nur für die direkt Betroffenen sichtbar war. Scheiß Ausländer, du Schlampe! Es ist eine kurze Begegnung, jemand raunt ihnen diese Worte ins Ohr und niemand außer ihnen beiden kann es bezeugen. Dieser flüchtige Moment, in dem der Hassende seinen Hass dem Gehassten offenbart, findet im Netz einen Echoraum, wiederholt sich, radikalisiert sich und manifestiert sich so zu einer dauerhaften Öffentlichkeit. Der Hass wird zur neuen Normalität. Die Hassenden glauben, sie hätten das Recht zu hassen und wir reagieren auf ihre Provokationen, konfrontieren uns mit dem immer radikaleren und ernennen sie damit zu unserem Gegenüber. Ihre Reaktionen, ihr Verhalten sind stets Referenzpunkt, weil die Empörung der jeweils anderen Seite als das eigentliche Ärgernis gilt. So beschreibt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen die allgemeine Gereiztheit. Die Folge sei eine in endlosen Schüben wuchernde Skandalisierung der Skandalisierung. Empört und erschöpft suchen wir den Beistand derer, die uns bestätigen. Die Gesellschaft spaltet sich zunehmend, ihre Teile driften auseinander. Ja, also das Kapitel geht natürlich noch weiter. Noch einen kurzen Ausschnitt genau aus diesem Kapitel. Wie oft hörte ich in den letzten Jahren, Islam, Rassismus, Frauenrechte und Feminismus, Migration und Geflüchtete, das sind halt Themen, die polarisieren. Nein, diese Themen sind nicht per se polarisierend. Sie werden es erst, wenn in einschlägigen Blogs und Foren gehetzt wird, wenn unsere Kommentarspalten geflutet werden und die öffentliche Debatte entsprechend geprägt wird. Dabei bilden die massenhaften Hasskommentare keineswegs die Meinungsvielfalt der Gesellschaft ab, sondern werden von rassistischen und rechtspopulistischen Gruppen gezielt und systematisch organisiert. Das Institute for Strategic Dialogue hat über 3000 Artikel deutscher Medien und 18.000 Kommentare auf Facebook analysiert und herausgefunden, gerade einmal 5% aller Accounts sind für 50% aller Hasskommentare verantwortlich. Von dort aus wird gezielt an Redaktionen geschrieben, werden ausgewählte Artikel kommentiert, um den Eindruck zu erwecken, bestimmte Positionen zu Islam, Migration, Frauen oder Geflüchteten seien gesellschaftlich nicht tragbar, zu marginal und provokant für die Mitte unserer Gesellschaft. Und so verschiebt sich unsere Wahrnehmung dessen, was normal und vertretbar ist. Denn auch wer meint, diesen Schlagabtausch distanziert zu beobachten, wird davon verändert. Ja, ich könnte noch ganz viele Stellen zitieren. Hier noch ein Zitat, Viktor Klemperer, Worte können sein wie winzige Arsendosen und nach einiger Zeit ist die Wirkung da. In dem Moment, in dem ein Begriff wie Gutmensch zur Beleidigung wird, blicken wir auf die Engagierten und die Toleranten durch die Brille der Rechten. Wir setzen sie in einen Käfig und homogenisieren ein weites und heterogenes Spektrum von Menschen. Wir reduzieren sie auf wenige Facetten. Als der Gebrauch des Begriffes sich auf diese Weise wandelte, erlebten Menschen, die nie zuvor benannte waren, erstmal, was es bedeutet, eingesperrt zu sein, auf eine Kategorie reduziert zu werden. Diese Erfahrung ist auch der Grund, weshalb der Begriff alter weißer Mann die so benannten derart erzürnt. Ihre Reaktion sollte ihnen einen Spiegel vorhalten, in dem sie jäh erkennen, wie erniedrigend und entmündigend es ist, wenn ein Mensch von anderen als bloße Kategorie betrachtet wird. Bertolt Brecht wies schon 1935 darauf hin, dass die Wahl der Begriffe den Faschismus stützen und ihm oder im Widerstand leisten kann. Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung und statt Boden Landbesitz sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Er nimmt den Wörtern ihre faule Mystik. So, und jetzt noch ein letzter Abschnitt. Ganz zum Schluss, was so Ihr Fazit ist ein bisschen aus dem ganzen, aus der ganzen Arbeit, die sie sich da gemacht hat. Wir brauchen ein Bewusstsein für die eigene Fallibilität. Und wir brauchen Orte, an denen wir die Zukunft ausprobieren, an denen wir ein neues Sprechen üben können. Zweifelnd, nachdenklich, hinterfragend, mal laut, mal leise und immer mit Wohlwollen. Dieses Buch versteht sich als ein Beitrag auf der Suche nach einer Sprache, in der wir alle als Menschen in unserer Komplexität gleichberechtigt existieren können, als ein Nachdenken auf dem Weg dahin, unsere Ideale einer besseren Gesellschaft zu verwirklichen. Es will Anreize geben, die Architektur und damit auch die Grenzen unseres Sprechens, Denkens, Fühlens und Lebens zu erkennen und an ihnen zu arbeiten. Zu erkennen, dass diese Welt, wie sie ist, keine gerechte ist, so komfortabel sie auch für manche sein mag. Sich Gedanken über einen tatsächlichen Wandel zu machen, auch wenn es zwischendurch ungemütlich wird, auch wenn es mehr Fragen als Antworten gibt. Anreize zu hoffen, sich nicht an Unrecht zu gewöhnen. Anreize, sich der eigenen Perspektive und Begrenztheit bewusst zu werden und damit der Potenziale dieser Welt. Anreize, an der Gesellschaft mitzubauen, in der wir wirklich leben wollen, in der alle gleichberechtigt sprechen und sein können. Also das sind die Worte von Kübra Gümüşay in dem Buch Sprache und Sein, erschienen bei BTB. Das ist eine Buchempfehlung von Sabine Gertling vom Freien Radio für Stuttgart. Als ich die Buchempfehlung eingesprochen habe, bin ich auch zuerst fast in die Falle getappt und wollte noch dazu sagen, dass die Autorin türkischstämmig ist und Muslimin, und habe dann aber aufgrund der Lektüre mir gesagt, nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie spricht nicht für die Musliminnen und sie spricht auch nicht für die Einwanderinnen mit türkischen Wurzeln. Sie spricht einfach als kluge Frau und als informierte Frau. Also, Buchempfehlung, Sprache und Sein.
Hip-Hop is not a music category. It's a culture. It's a culture. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You gotta do it yourself. Don't underestimate me cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty, cause all you do is skeet on the mic with trite slang, talking yang yang, while I speak your lang with lyric, aromatic. Ain't gotta spit no gun click shit, cause life is hardcore enough. Don't need to wax gangster to be tough. Being black in America is rough. Plus, cause what you think, sis? You the only bitch ever went down on a nigga? You invented sexin' or something? Well, why you always talk about it then? What's your pen? Ran out of ink? What your mind has ceased to think? Let mass media determine your worth. Still the right God gave you since birth. First woman on earth. A Burberry shirt won't make you no queen. And last time I checked, being a whore wasn't synonymous with warrior. So take that fake identity back to the store. Get a refund, or better yet, get some respect. Peel mass media's fingers off from around your neck. Give them a swift ass kick and go on about your way and have a nice day. Okay, okay. Watch, watch. I'ma bust this. Roll this shit real tight like a spliff tip. Bounce to this, yo. Check this shit.
Pay attention, my niggas, while my flow I can figure. It's set in stone, so you can't change it. Rearrange it, these hip-hop commandments transcendent. I rise above ordinariness, yo, this don't be blessed with liquid knowledge, soul porridge, yo, beware the high wattage. Step back, yo, I got this. Yo, I got this. Tongues of flame hover over me as I speak in lost language, you spit like fire. Retire your rhyme attempts, son. You can't fuck with the divine done. You can't fuck with the divine done. My words are written on scrolls of the Dead Sea. Retreat before my lyrical army make you a mockery. Heed the prophecy, turn bold to me. This truth I speak, heed the prophecy. Don't underestimate me cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty cause all you do is skeet on the mic with trite slang. Talking yang yang while I speak your lang with lyric, aromatic. Ain't gotta spit no gun click shit cause.
In die zweite Teil von Die Held des Äthers hören wir Seida Kurt über Hass. Hass ist ein gesellschaftlich verspontes Gefühl. Hass gilt als hässlich und verhasst als böse. Die freie Journalistin und Autorin Seida Kurt beschäftigt sich mit Kultur, Philosophie, Politik und linken Feminismus. Und sie setzt sich politisch mit Gefühlen auseinander. In ihrem Buch Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls schreibt sie über Macht- und Herrschaftsbeziehungen, mit denen Hass und Hassende verwoben sind und dem emanzipatorischen Potenzial, das von strategischem Hass ausgeht. Dieser Beitrag wurde von Kodax in Halle gemacht, von der tagesaktuellen Redaktion.
Vielleicht fangen wir auch schon mal an, nochmal mit einem Rückblick. Du hast ja schon dein erstes Buch geschrieben vor 2 Jahren, Radikale Zärtlichkeit. Da hast du dich aus so einer politischen Perspektive mit Liebe auseinandergesetzt. Jetzt geht es um Hass. Warum setzt du dich denn politisch mit Gefühlen auseinander?
Weil das eine sehr schöne, sehr gewinnbringende und sehr erhellende Arbeit ist. In dem Sinne, weil Gefühle auch in unserer Gesellschaft, in einer patriarchalen Gesellschaft, neoliberalen Gesellschaft oftmals naturalisiert werden. Also es gibt dann die Vorstellung, es gibt eine Natur der Liebe oder eine Natur des Hasses, genauso wie es eine vermeintliche Natur des Menschen gibt. Und diese Natur ist unveränderbar. Aber dass Gefühle auch wie andere Dinge politisch hergestellt werden und dass es da total viel um Macht und Herrschaftsverhältnisse geht, um Erfahrungen, die Menschen in ihrer sozialen Realität machen, in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, in ihren Beziehungen, wird oftmals unter den Teppich gekehrt, weil es eben eine große politische, ja, einen politischen Rattenschwanz mit sich ziehen müsste, wo dann die Diskussionen einfach komplexer werden und widersprüchlicher. Und das interessiert mich an politischen Gefühlen. Also die Frage vor allem auch von Macht und Ohnmacht. Weil wenn etwas ja die Natur schlechthin sein soll, haben Menschen eigentlich keine Handlungsfähigkeit mehr, gewisse Sachen zu verändern. Und genau darum geht es mir aber am Ende, auch mit meinen Büchern, vielleicht Menschen eine neue Handlungsfähigkeit auch wieder, zumindest ein Angebot zu machen und ja, Gefühle zu politisieren, weil sie super, super viel über unsere Geschichte erzählen, unsere Gegenwart und auch über unsere Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Menschen Zukunft zu gestalten.
Wie kamst du denn auf die Idee, dich aus emanzipatorischer Perspektive gerade mit Hass zu beschäftigen, der ja gesellschaftlich gesehen kein so anerkanntes Gefühl ist?
Ich glaube, gerade genau deswegen. Die Arbeit an der Liebe war ja schon spannend genug, weil es ja auch sehr, sehr eindeutige Vorstellungen davon gibt, was romantische Liebe vor allem sein soll. Also alles, was romantische Liebesfilme, Liebeslieder eigentlich seit Jahrzehnten uns versuchen weiszumachen, diese Liebe als dieses Allheilmittel, die Rettung, etwas, was uns einfach in Schoß fällt oder eine Art von Naturgewalt darstellt. Und bei dem Hass war es interessant nochmal die Arbeit, weil es über den Hass kaum Erzählungen gibt. Also es gibt auch keine wirkliche Ideengeschichte oder Philosophiegeschichte des Hasses, weil der Hass derart verpönt ist, dass er nicht mal einer eigenen Geschichte würdig zu sein scheint. Und das hat mich umso mehr angestiftet und umso mehr interessiert, da mal in die Geschichte reinzuschauen, weil es bei dem Hass, ähnlich wie bei der Liebe, aber noch mal viel, viel krasser, eben sehr eindeutige moralische Kategorisierungen gibt. Also der Hass als das, ja, das Schlechte schlechthin, das, was nicht sein soll, das nicht sein darf. Und wenn Gesellschaften so mit Phänomenen, mit Gefühlen etc. umgehen, dann macht mich das erstmal stutzig. Dann frage ich mich, hey, warum ist das eigentlich so? Und der Hass hat mich auch vor allem ja interessiert in dem Buch als eine widerständige Kraft, weil das, was ich gerade gesagt habe, stimmt zwar einerseits, aber auf der anderen Seite wurde ja sehr viel über den Hass gesprochen in den letzten Jahren, aber hauptsächlich über den Hass von Rechten, also Pegida, AfD und Co., aber dass auch Menschen, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, auch selbst hassen können, das scheint für viele ja immer noch undenkbar und da wollte ich mal genauer hinschauen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wenn so gesellschaftlich oder wenn so oft über Hass gesprochen wird, dann geht es um so Hass von rechts oder um, du hast ja auch genau dich am Anfang deines Buches positionierst du dich ja auch sehr dafür, deshalb, oder sprichst du darüber, warum du nicht über rechten Hass sprichst, sondern über eben diesen widerständigen Hass. Und das heißt, man sieht schon, es gibt nicht den einen Hass, es gibt verschiedene Formen und Modi auch, die du beschreibst. Was gibt es denn für Formen deiner Meinung nach von Hass?
Das stimmt absolut, dass es nicht den einen Hass gibt. Ich schreibe ja auch in dem Buch, dass der Hass so vielfältig ist wie die Hassenden selbst. Und ich arbeite mich da entlang von 5 Modi, so wie ich sie nenne. Der erste Modus ist im Grunde eine klassische, ja, linke Systemkritik, was ich die Ökonomien des Hasses nenne oder auch die Herrschaft des Hasses, also dass sozusagen herrschende Klassen, herrschende Menschen systematisch Hass oder Missgunst oder Verachtung säen, um die unterdrückten Menschen gegeneinander auch irgendwie auszuspielen und um ihre Solidarität zu brechen. Das ist ja so eine ganz klassische linke Analyse. Dann gibt es den politischen Selbsthass, da wo die unterdrückten Menschen eigentlich die Entmenschlichung vielleicht auch, die sie erfahren, verinnerlichen, auch körperlich verinnerlichen und eben mit diesem Blick der Entmenschlichung auf sich selbst schauen. Und dann gibt es noch die 3 andere Modi, die mich aber hauptsächlich in dem Buch inspirieren und interessieren auch. Das eine ist der Modus der Zuschreibung des Hasses. Und das ist vor allem im kolonialen Kontext total interessant und auch wichtig, dass zum Beispiel die Kolonialmächte dezidiert, also Ideologien ausgearbeitet haben, ja immer wieder, um die kolonisierten Menschen zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent zu entmenschlichen, um ihre eigene Gewalt an diesen Menschen zu rechtfertigen. Und was da immer wieder auftaucht in diesen Erzählungen und Philosophien, ist dieses Motiv von, die kolonisierten Menschen sind von Hass zerfressen. Sie sind von Grund auf, von ihrem Wesen her hassend und aufgrund dessen sind sie nicht so kulturfähig, nicht so zivilisationsfähig und deswegen müssen sie fremd beherrscht werden. Und der Modus, der dann für mich da anschließt, ist dann der Modus des Nicht-Hassen-Dürfens. Denn wenn diese Zuschreibung des Hasses genutzt wird, um dich zu entmenschlichen, möchtest du dem natürlich um jeden Preis widersprechen, diesem Bild. Das heißt, du darfst irgendwie nicht hassen. Also es ist ein selbst auferlegtes Verbot, aber natürlich auch, weißt du, wenn du die Gefahr läufst, diesem Bild zu entsprechen, dass dir große Gewalt auch drohen kann. Das Thema sehen wir immer wieder bei zum Beispiel rassistischer Polizeigewalt, wo ja von Anfang an schon klar zu sein scheint, wer die AggressorInnen sind. In dem Falle meistens nicht die Polizei für die Mehrheitsgesellschaft. Und dann gibt es aber noch den letzten Modus des Hasses, der eigentlich titelgebend ist für das Buch, und zwar der widerständige Hass. Da, wo unterdrückte Menschen, Menschen in Klassenkämpfen, in antikolonialen Kämpfen, sich den Hass wieder aneignen und sich auch vielleicht zum Hass entscheiden, kollektiv und auf eine strategische Art und Weise.
Ja, das ist das Stichwort eigentlich, strategischer Hass. Da entwickelst du ja im Buch Überlegungen dazu. Was würdest du denn sagen, wie kann denn Hass ein politisches Mittel sein im Kampf gegen Unterdrückung?
Ich glaube, dass der Hass schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, immer wieder auch als politisches Mittel eingesetzt wird, vor allem in linken, sozialistischen, antikolonialen Kämpfen. Deswegen bitte ich ja auch in dem Buch, so ich das nenne, auf die Bühne, also auf eine metaphorische Bühne, auch Menschen, historische Figuren, aber auch Romanfiguren, die hassen und deren politischer Kampf sich auch zum Teil aus dem Hass als antreibende Kraft auch schöpft. Ich glaube, dass es da um eine strategische Herangehensweise gehen muss. Also es ist, dass der Hass kein Selbstzweck sein darf und auch kein Nur sein darf. Also nicht hassen um des Hassen Willens, weil das irgendwie cool ist oder edgy oder so, sondern zu schauen, wo kann man den Hass sehen, wo nötig, aber wo muss man ihn auch begraben, wo nötig. Und ich glaube, dass politische Bewegungen, das schon seit Jahrhunderten waren, tatsächlich nicht nur Rechte, sondern eigentlich auch, ich meine, sehr viele Linke, auch feministische Bewegungen schöpfen ja auch die Kraft aus dem Hass